Ermüdlich. Der Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung.
Ja, und damit begrüße ich Sie zur zweiten Folge unseres Podcastes, Unermüdlich. Auch in dieser Folge wollen wir einen Blick auf die Forschung werfen und sprechen mit einer Expertin, die erklärt, dass Leukämie eben nicht immer gleich Leukämie ist. Wir sprechen über die unterschiedlichen Formen und den Stand der aktuellen Wissenschaft. Wir werden sprechen über die bevorstehende 26. Gala am 16. Dezember. Wir hören prominente Unterstützer der Stiftung. Letztes Mal waren es ja Katrin Müller-Hohenstein und Peter Maffay. In dieser zweiten Folge werden es sein ein Kollege von José Carreras, nämlich ein weiterer Weltstar, Jonas Kaufmann und Bergretter Martin Gruber. Ich freue mich in seinem Podcast heute auch ganz besonders auf einen Gast, nämlich José Carreras himself. Beginnen wollen wir aber mit einer ehemaligen Patientin. Eine, die uns in unserer Arbeit schon länger begleitet und sehr beeindruckt hat. Ich begrüße Angela Wehrmann aus dem baden-württembergischen Rangendingen. Angela ist Lehrerin und 2018 veränderte der Blutkrebs von einem auf den anderen Tag ihr Leben und das Leben ihrer kleinen jungen Familie. Einen schönen guten Tag, Angie.
Hallo, ich grüße dich, Victor.
Jetzt wäre erstmal, also wir beide duzen uns, weil wir uns, wie gesagt, im Umfeld der Gala schon kennengelernt haben. Und jetzt die erste Frage muss natürlich sein, wie geht es dir?
Mir geht's gut, Gott sei Dank. Kann mich nicht beschweren. Angie, auf jeden Fall besser, es geht bergauf. Langsam, aber es geht bergauf.
Aber es ist tatsächlich nicht so, dass du sagen kannst, alles ist wieder gut und ich bin wieder genauso fit wie vorher. Denn ich sage doch mittlerweile, es ist ja 3 Jahre her. Aber es ist immer noch nicht alles normal.
Nee, also ich würde sagen, dass so schon ein bisschen meine Lunge drunter gelitten hat. Also die ganzen vielen Infektionen danach durch das schwache Immunsystem hat eigentlich so wie Vernarbungen auf meine Lunge ausgelöst. Und dadurch huschte ich halt sehr viel und bin halt auch immer noch sehr anfällig. Der Sommer ist gerade bei mir eigentlich ein Hoch, weil ich halt da auch nicht so viele Infektionen sind, aber ich habe immer ein bisschen Angst vor dem Winter. Und dadurch, dass jetzt halt auch mit Corona und so schützen sich ja die Menschen auch viel und es kommt mir natürlich auch ein bisschen zugute, weil dann halt auch nicht so viel Bakterien und Viren unterwegs sind, ja. Und deshalb, ja, jetzt warten wir mal noch den Winter ab, aber momentan geht es mir gut und ich kann mich auch nicht beschweren und hoffe auch, dass das so bleibt.
Wusstest du denn jetzt während der Corona-Zeit, dadurch, dass du diese schwere Krankheit hattest, musstest du dich besonders in Acht nehmen? Also wärst du so etwas wie ein Risikopatient?
Ja. Allerdings vor allem, weil ich halt so ein Lungenproblem habe, deswegen mache ich auch viel Sport, weil ohne Sport ist meine Luftzufuhr einfach eingeschränkter. Und also mir wurde gesagt, und es ist auch so, ich bin natürlich Risikopatient mit Vorerkrankungen und vor allem mit einem Lungenproblem, weil Corona ist ja eigentlich auch eine Lungenerkrankung. Mhm. Und ich will es nicht bekommen. Das ist wirklich schon gefährlich für mich. Ja. Deshalb bin ich auch geimpft.
Nun bist du eine sportliche junge Frau und warst das auch vor deiner Erkrankung und dann quasi von jetzt auf gleich auf null geschaltet. Du bist auch Mutter von 2 Jungs und du bist damals dann sehr offensiv mit dieser Krankheit umgegangen und hast zum Beispiel einen eigenen Videoblog gestartet. Was war deine Motivation, das zu machen? War das vielleicht sogar für dich dann am Ende Teil der Therapie?
Ja, ich glaube, ich habe mir da irgendwie selber mitgeholfen. Jeder geht ja damit anders um. Es gab auch Menschen, die ich kennengelernt habe, die wollten gar nicht reden. Die haben sich eingeschlossen und die konnten das nicht. Und ich war halt genau das Gegenteil. Also ich habe das rausgeschrien, weil mir hat das gut getan. Ich habe mein Leid eigentlich so mit anderen geteilt. Und es war auch für mich eine Ablenkung, weil man sitzt ja eigentlich den ganzen Tag im Zimmer rum. Und so hat man auch Kontakte zu anderen Menschen, die dann mit einem schreiben, die einen dann aufbauen. Und mich hat es gestärkt, mir hat es gut getan. Für mich war das so Last ablegen. Deswegen habe ich das auch gestartet, diesen Account.
Wir wollen mal eben in deinen damaligen Blog, wir schreiben das Jahr 2018, wir wollen da einfach mal reinhören.
Hallihallo, ich gehe gerade zum Auto gehen. Training, das ist heute Dieter. Laufe ich gerade mal die Treppen runter, meine Beine fühlen sich an wie Wackelpudding. Ich habe heute wieder Knochenmark. Entnahme leider, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, wie ich seitdem immer sage. Da wird wieder Knochen rausgestanzt und das ist so ekelhaft. Und eine ganz gute Nachricht, ich darf morgen nach Hause. Ein Tag Beurlaubung, beziehungsweise Samstag, Sonntag. Ich freue mich so mega auf meine Kinder, dass ich die sehen darf. So, ein bisschen tanzen, ablenken. Den ganzen Tag im Bett rumsitzen, das macht einen wahnsinnig. Und ich denke an euch und ich habe Power und ich werde es schaffen.
Angie, auch in diesem Blog, und das war ja dann auch zu sehen, du hattest zum Beispiel keine Haare mehr. Und wenn man sieht, wie gesund und wunderschön du heute aussiehst, dann war das ein anderes Bild. Aber du hast immer in diesen Blogs, und deshalb haben wir dich dann auch zur Gala eingeladen, du hast immer sehr positiv geklungen. Und man hatte so das Gefühl, da ist ein Mensch, der glaubt an das Gute, der glaubt daran, dass alles gut wird. Und der glaubt auch daran, oder der schöpft seinen Glauben aus der Verantwortung für die Kinder. War das so?
Ja, brutal. Also man sieht eigentlich immer nur seine Kinder vor sich und sagt, die dürfen nicht aufwachsen ohne Mama. Und man kann, ich denke halt, wenn man negativ denkt, dann bringt es einem ja auch nicht weiter. Und ich habe dann einfach gesagt, ich muss überlegen, ich muss das schaffen. Und deshalb war ich immer positiv. Und ja, es geht, kann auch schlecht ausgehen. Ja, das gibt es sehr oft, aber es kann auch sehr oft gut ausgehen. Und ich glaube, wenn man positiv bleibt, dann schöpft man da auch positive Energie. Und so habe ich halt gedacht. War nicht immer einfach. Klar gab es auch Momente, wo ich dann auch depri war und gesagt habe, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, mir reicht es langsam. Aber trotzdem bin ich immer wieder aufgestanden und habe gesagt, es geht weiter, es muss weitergehen und ich werde das schaffen.
Wir wollen noch mal kurz zurückgucken. Noch mal kurz, weil viele unserer Hörer das vielleicht gar nicht so einschätzen können. Wie viele Behandlungen hast du damals durchmachen müssen?
Also es waren mehrere Behandlungen vorgesehen, aber es war dann so, dass die vierte Chemo ziemlich schlecht lief bei mir und man gesehen hat, dass ich eigentlich schon komplette Remission hatte und nichts mehr zu sehen war an schlechten Zellen und der Arzt mir dann geraten hat, dass ich nicht mehr weitermachen soll mit der Chemotherapie, weil ja alles weg ist. Und weil ich die Chemo nicht vertrage und die wieder so ähnlich ist, es wären noch 2, 3 drauffolgende gekommen. Und ich habe dann halt beschlossen, dass ich das nicht mehr weitermache und habe dann direkt die Stammzellentransplantation bekommen. Hm. Genau, weil mein Körper das einfach nicht mehr geschafft hat. Es war einfach ja zu viel für mich. Aber ich war ja, also ich hatte ja komplette Remission gehabt.
Wenn es dir zu persönlich wird, musst du mir das sagen. Alles Aber gut. Ich möchte schon gerne dich fragen, jenseits deines eigenen Kampfes, wie sind damals deine Kinder und wie ist dein damaliger Mann damit umgegangen, mit dieser Krankheit?
Also man hat bei dem Kleinen, der war ja erst 5 Monate alt, da hat man das nicht so wirklich gemerkt, weil der einfach noch zu klein war. Aber der Große, der hat das schon, da hat man schon gemerkt. Der war ziemlich stark. Also der hat schon Tränen unterdrückt und Traurigkeit. Aber ja, er hat dann auch jetzt noch jahrelang, er redet ja jetzt noch voll viel darüber eigentlich und wird es auch nie vergessen. Und da merkt man auch, dass er das schon, für ihn schon eine schwere Zeit war, weil er jetzt ja schon noch davon redet. Und der Mann, ja, der hat sich auch ein bisschen abgelenkt, also auch mit Sport und ja, der hat halt versucht, das irgendwie auch hinzubekommen, aber man hat ihm das schon auch angemerkt, dass ihm das auch schon arg mitgenommen hat, ja. Klar, meine ganze Familie hat drunter gelitten und ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie mehr leiden als ich, weil ich war da ja immer so positiv. Ich habe das auch ein bisschen überspielt, glaube ich, auch manchmal, ja. Ich habe das nicht zugelassen, die Angst, sag mal so. Und ja.
Angst. Wie groß ist deine Angst, dass die Krankheit wiederkommen könnte?
Also meine Angst ist gar nicht da. Ich denke daran gar nicht. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Mhm. Ich denke so positiv, es ist jetzt schon 3 Jahre her. Und ich habe mit einem Arzt mal gesprochen, der hat zu mir gesagt, Frau Wehrmann, es kann jeden Tag was passieren, ja, wenn man rausgeht. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, wenn man immer mit dem Auto fährt, dass da was passiert. Und deswegen halte ich mich nicht an diesen Gedanken fest, dass es wieder zurückkommt. Und ja, bis jetzt ist es gut gegangen und ich gehe jetzt auch vom Positiven aus. Man weiß es nicht, aber die Angst ist bei mir ganz weit hinten. Also denke ich eigentlich nicht so viel drüber nach. Ich lebe einfach mein Leben so gut, wie es geht.
Angie, du bist eine ganz tolle und starke Frau. Und Danke. Ich finde es ganz großartig, wie du das verarbeitet hast und wie du damals damit umgegangen bist. Das hat sehr viel Aufsehen erregt. Ja. Dein Blog, ich glaube, da haben sich auch Freundschaften daraus ergeben, ne?
Ja, voll viel, ja. Mhm.
Cool.
Ich habe mit vielen Kontakt.
Dann wünsche ich dir von Herzen, dass du jetzt sagen kannst, in Sachen Krankheit habe ich für mein Leben genug erlebt. Und ja. Dass du gesund bleibst und dass du glücklich bist und dass du ein so positiver Mensch bleibst. Und vielleicht sehen wir uns ja dann im Dezember bei der Gala.
Ja, ich würde mich freuen.
Am 16.12. in Leipzig. Angie, ich danke dir.
Ja, ich danke auch.
José Carreras Leukämie-Stiftung. Unsere Freunde.
José Carreras hat über die vielen Jahre eine illustre Schar von prominenten Menschen für seine gute Sache und sein Ziel begeistern können. Dazu gehören Sportler, Musiker, Moderatoren und Schauspieler, wie zum Beispiel Deutschlands bekanntester Bergretter, der Schauspieler Martin Gruber.
Lieber José Carreras Stiftung, das ist eine großartige Leistung, eine Institution aus dem Boden zu stampfen, über so viele Jahre hinweg nicht nur erfolgreich zu sein und zu forschen, sondern die Leute tatsächlich auch zu berühren und ihnen zu helfen. Auch vielen Dank an die Spenderinnen und Spender, die die Institution und die Stiftung so unglaublich unterstützt haben und hoffentlich zukünftig auch weiterhin unterstützen werden. Auch wenn Corona omnipräsent zu sein scheint. Bitte nicht vergessen, es gibt nach wie vor noch sämtliche andere Krankheiten, auch inklusive Leukämie, die ganz dringend ihre Aufmerksamkeit und ihre Unterstützung brauchen. In diesem Sinne hoffe ich, dass es positiv weitergeht. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch und weiter so.
José Carreras Leukämie-Stiftung intern.
Auch Martin Gruber hat sich schon mehrfach in den Dienst der guten Sache gestellt. Ich erinnere mich besonders gern an einen Einsatz des Bergretters mit einer erkrankten jungen Frau, großer Fan seiner Serie im ZDF. Mit ihr ging er in den österreichischen Alpen in die Luft und bescherte ihr einen Tag, den sie sicher niemals mehr vergessen wird. In unserer alljährlichen Gala, wie schon erwähnt, dieses Jahr am 16. Dezember im MDR, zeigen wir viele mutige Menschen, die den Kampf gegen die Leukämie aufgenommen haben.
Herzlich willkommen zur José Carreras Gala 2020. Und hier sind die Moderatoren von Deutschlands emotionalster Spendengala. Bitte begrüßen Sie Mareile Höppner und Sven Lurig.
Guten Abend.
Dankeschön.
Guten Abend, ganz herzlich willkommen heute zur José Carreras Gala. Ganz viel Herz von uns an Sie.
Schönen guten Abend.
Und jetzt geht es hier in unserem Podcast um die 27. José Carreras Gala. Und sie findet, wie auch die erste, in Leipzig statt. Und unser Partner ist der Mitteldeutsche Rundfunk, der MDR. Und dort ist das Ganze dann auch an diesem 16.12. um 20.15 Uhr zu sehen. Ich begrüße Frau Dr. Ulrike Serini, Geschäftsführerin der José Carreras Leukämie Stiftung und den Unterhaltungschef des MDR, Peter Dreckmann. Peter, du warst, jetzt ganz kurz, du warst wahrscheinlich, als die erste lief, noch ein halbes Kind. Was ist deine älteste Erinnerung an die José Carreras Gala? Du warst sicherlich noch nicht beim MDR.
Es wäre schön, wenn ich da noch ein halbes Kind gewesen wäre. Leider bin ich nicht mehr so jung. Ich war, also ich weiß es nicht, ob es die erste war, aber ich war ganz früher Chef vom Dienst bei Brisant, beim ARD-Magazin. Und da gab es immer im Vorfeld der Carreras Gala, im ersten damals noch die sogenannte Carreras Woche. Und da haben wir immer sehr viele Beiträge schon im Vorfeld der Gala gemacht, zusammen mit der Leukämie-Stiftung. Und das sind meine ersten Erinnerungen an Carreras. Und das muss so Mitte, Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gewesen sein.
Wir verraten jetzt noch nicht, welche Künstler, noch nicht alle Künstler, die dabei sind, aber ein paar können wir verraten. Jetzt Frage an euch beide. Ulrike, Peter, was glaubt ihr denn, welcher Künstler, der jetzt am 16.12. in Leipzig in der Gala dabei ist, schon in der ersten dabei war? Es waren damals zum Beispiel auch Montserrat Caballé, Udo Jürgens, Kim Wilde, aber es gibt auch einen Musik-Act, der in der allerersten war, der dabei sein wird. Hat auch mit Leipzig zu tun.
Na, dann sind es die Prinzen.
Genau.
Ich hätte jetzt gesagt, der Herr Carreras.
José Carreras nehmen wir mal raus. Gerüchten zufolge war auch er in der ersten schon dabei. Frau Dr. Serini, die Gala
ist das größte Forum, das die Stiftung hat, neben online, neben diesem Podcast und vielem anderen. Wenn Sie beschreiben müssten, welche Bedeutung die Gala für die Stiftung und für die Arbeit der José Carreras Leukämie Stiftung hat, wie würden Sie das tun?
Die Gala hat natürlich für uns eine essentielle Bedeutung. Es ist das Forum, wo wir einer breiten Öffentlichkeit über die Leukämie und die artverwandten Blutkrankheiten Informationen geben können. Wir können die Patientenschicksale vorstellen, so dass man einfach mal sieht, was es tatsächlich bedeutet, diese Krankheit zu haben. Und natürlich gibt es uns die Gelegenheit, durch die Großzügigkeit der Zuschauer enorme Summen an Spenden einzusammeln, die wir dann in Forschungsprojekte zurückgeben können.
Und die auch eins zu eins dahin wandern. Peter Dreckmann, die Bedeutung für den MDR, das ist ja schon echte Tradition.
Das ist echte Tradition. Wir hatten ja mal zwischendurch ein paar Jahre Pause, aber sind ja dann doch mit großer Kontinuität Partner dieser Gala und strahlen die aus, früher in der ARD, jetzt im MDR Fernsehen. Und die Bedeutung für uns ist sehr groß. Also ich finde, zum einen ist sehr wichtig, dass sich eben auch ein öffentlich-rechtlicher Sender, der immer auch einen Public-Value-Auftrag hat, tatsächlich solchen Projekten annimmt und sie unterstützt, in dem Fall eben dadurch, dass er die Gala ausstrahlt. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch ein tolles Ereignis für Leipzig, für die ganze Region. Und es kommen viele tolle Künstler dahin und macht auch einfach Spaß zu sehen.
Wir verraten jetzt noch nicht alle, aber es sind wieder große Namen. Es sind auch einige dabei, die José Carreras schon sehr lange in seiner Arbeit unterstützen. Die Spender, die ja nicht nur über die Gala, aber zu einem großen Teil, wie Sie gerade gesagt haben, über die Gala, über die Arbeit informiert werden. Die Spender wollen natürlich immer, wenn sie spenden, auch wissen, wohin wandert dieses Geld. Wenn man das zusammenfassen will, was für Projekte sind das, die natürlich mit der Zeit und von Jahr zu Jahr sich auch verändern? Was sind das für Projekte?
Also wir unterstützen insbesondere Forschungsprojekte, aber auch große Infrastrukturprojekte, wie zum Beispiel Elternhäuser oder ganze Einheiten in Kliniken, die sich wirklich nur mit diesem Thema befassen, haben aber auch viele kleinere Projekte oder auch Sozialprojekte, wie zum Beispiel Camps für Jugendliche, die die Krankheit überstanden haben. Die dürfen dann mit einem Freund oder Geschwisterkind einfach mal unbeschwerte Tage erleben. Und das ist eben nur möglich durch diese Spendengelder.
Und natürlich vieles auch, was heute möglich ist in der Behandlung von Patienten, wurde finanziert durch die Arbeit der spanischen und auch der deutschen Stiftung.
Das ist richtig, ja.
Peter, eine Frage an den Fernsehmann. Die José Carreras-Gala fand letztes Jahr unter ganz erschwerten Bedingungen statt. Viele Shows im deutschen Fernsehen haben nicht stattgefunden. Die Stiftung und vor allem der MDR haben gesagt, wir machen es trotzdem. Und wir waren ja auch alle dabei und es war eine sehr, sehr schöne Gala. In diesem Jahr, man weiß ja auch in diesem Jahr nicht, was morgen ist. Was heißt das für euch in der Vorbereitung und worauf müsst ihr zum Beispiel achten? Also man kann, glaube ich, jetzt Anfang November schon sagen, voll, wie wir es mal hatten, wo 6.000, 7.000 Menschen in einer riesigen Halle waren, wird es nicht werden.
Davon ist auszugehen. Die größte Herausforderung ist tatsächlich schlicht und einfach, dass man unglaublich flexibel sein muss. Also wir haben jetzt Anfang November. Wir wissen aber noch nicht, was Mitte Dezember an Verordnungen sein wird, wie die Situation dann ist, was genau wir an Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wir bekommen werden, einhalten müssen. Mundschutz, ja oder nein, 2G, 3G, was auch immer. Das sind natürlich die ganz, ganz großen Herausforderungen, denn davon abgeleitet wird ja dann die komplette Arbeit im Studio aller Gewerke, die dann tatsächlich das umsetzen müssen. Davon abgeleitet ist natürlich auch, wie viele Menschen dürfen auf Bühnen platziert werden, wie viel Abstände muss zwischen Künstlern sein, die auf der Bühne sind. Davon hängen wieder Inszenierungskonzepte ab und so weiter und so fort. Das ist schon relativ figelinsch.
Und sie wird aber auf jeden Fall stattfinden und ein großes Kompliment an alle Beteiligten, auch von meiner Seite, wie das letztes Jahr organisiert war. Es ist super gut gegangen, es war eine tolle Spendensumme und die wünsche ich allen Beteiligten, vor allem euch gute Quoten und euch, Ulrike, eine ganz, ganz tolle Spendensumme. Wie gesagt, der 16.12. um 20.15 Uhr, euch ein herzliches Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Aus Wissenschaft und Forschung.
Ich freue mich jetzt sehr, dass wir mit einer Expertin sprechen können. Frau Professor Dr. Marion Subklewe vom Klinikum der Universität München beschreibt uns zunächst einmal, was Leukämie eigentlich wirklich ist und welche Formen es gibt.
Blutkrebs beschreibt verschiedene Formen von Bluterkrankungen, die ihren Ursprung im blutbildenden System haben. Die häufigste und bekannteste Form ist die Leukämie. Hier ist das Problem, dass die Mutterzellen, die Vorläuferzellen des blutbildenden Systems sich unkontrolliert vermehren und zu einer Verdrängung der gesunden Blutbildung führen. Und das hat dann zur Konsequenz, dass wir weniger Sauerstoffträger haben, dass wir ein erhöhtes Risiko für Infektionen haben und dass auch diese Substanzen nicht gebildet werden, die zuständig sind für die Blutgerinnung. Es also eine erhöhte Blutungsneigung gibt.
Nun gibt es sehr unterschiedliche Formen des Blutkrebses. Eine davon ist die akute myologische Leukämie, AML. Was, Frau Dr. Subklewe, müssen wir uns darunter vorstellen? Was passiert im Körper des Patienten?
Die akute myologische Leukämie ist die häufigste akute Leukämie im Erwachsenenalter und hat ebenfalls ihren Ursprung in den Mutterzellen der Blutbildung. Es gibt verschiedene Unterformen. Häufig kann diese Erkrankung relativ schnell entstehen und dann auch lebensbedrohlich werden.
Wir haben viele Patienten erlebt und diese auch in der Carrera-Skala immer wieder vorgestellt. Und alle Patienten haben nach einer scheinbaren Heilung natürlich eine Angst, die Angst vor einem Rückfall. Teilweise kann man das sogar fast vorhersagen. Wie kommt es dazu?
Wir haben inzwischen Techniken im Labor, die sehr geringe Resterkrankungen detektieren können. In der Regel machen wir nach einer abgeschlossenen Behandlung wiederholt Knochenmarkspunktionen. Und wenn wir diese Resterkrankung detektieren, dann wissen wir, dass der Patient ein erhöhtes Risiko hat für einen Rückfall.
Sie haben eine Therapie entwickelt, die potenzielle Tumorzellen angreift und dazu einen Impfstoff entwickelt. Können Sie uns Laien verständlich erklären, was sich dahinter verbirgt?
Was ich eben schon gesagt habe, dieser Nachweis der minimalen Resterkrankung ist auch der Ansatz für viele neue Therapieoptionen. Und wir haben versucht, eine zellbasierte Impfung zu entwickeln für Patienten mit einem hohen Rückfallrisiko, wo wir Patienten Blut genommen haben, daraus, sagen wir mal, gestärkte Abwehrzellen entwickelt haben und die den Patienten dann insgesamt 10-mal erst wöchentlich und dann monatlich gespritzt haben. Die Verträglichkeit der Therapie war exzellent und wir haben bei einem Großteil der Patienten gesehen, dass wir das Immunsystem des Patienten aktivieren konnten gegen die Leukämie.
Nun haben Sie bereits 2014 damit begonnen und das heißt, in den vergangenen 7 Jahren haben Sie eine Menge Erfahrungen gesammelt. Wie sehen die aus?
Das war eine frühe Phase-1-Studie. Es ist ein komplexes Verfahren, weil Zellen für jeden individuellen Patienten hergestellt werden. Und wir konnten insgesamt 12 Patienten behandeln. Und die erste Fragestellung von so einer Studie ist erstmal, funktioniert es, ist es machbar und ist es sicher? Das konnten wir sehr gut darstellen. Zweite Frage ist natürlich auch, können wir das erreichen, was wir wollen? Wir konnten zeigen, dass wir Immunantworten induzieren können, also das Immunsystem stärken konnten. Und bei der Mehrheit der Patienten trat auch kein Rückfall auf. Aber wir hatten auch Patienten, die trotz der Impfung einen Rückfall hatten.
Frau Professorin Subklewe, wagen Sie eine Prognose?
Ich glaube, dass das die Zukunft ist, die Immuntherapie. Aber genauso wie wir bei anderen Therapien, der Chemotherapie, häufig nicht eine einzelne Substanz einsetzen, müssen wir wahrscheinlich auch hier klug kombinieren, um die Effektivität der Immuntherapie noch weiter zu verstärken.
Sie haben sich jetzt auf die akute myologische Leukämie konzentriert, haben wir schon darüber gesprochen. Könnte es sein, dass diese Form, von der Sie gerade gesprochen haben, also diese Form der Therapie, auch andere Krebsarten erfolgreich bekämpfen wird?
Wir wissen schon von einer bestimmten Art von akuten Leukämie, der akuten lymphatischen Leukämie, die im Kindesalter ist, dass dort verschiedene immuntherapeutische Ansätze schon sehr erfolgreich sind. Und die AML ist im Endeffekt in der zweiten Reihe und eilt der akuten lymphatischen Leukämie hinterher in ihren Erfolgen. Und andere Tumorentitäten, wie zum Beispiel Brustkrebs oder Dickdarmkrebs, sind da noch ganz am Anfang. Aber man versucht, die erfolgreichen Therapieprinzipien auch auf diese Tumorerkrankungen zu übertragen.
Nun ist Forschung nicht nur langfristig und erfordert enorme Geduld. Sie ist auch sehr, sehr teuer. Die José Carreras Leukämie Stiftung investiert einen großen Teil der Spendengelder in die Forschung. Wie wichtig sind diese Gelder speziell auch für Ihre Arbeit?
Die Förderung ist extrem wichtig. Zum einen haben wir eine Knochenmarktransplantationseinheit, die von der José Carreras Leukämie Stiftung finanziert wurde. Zum anderen haben wir verschiedene Forschungsprojekte, die hierdurch gefördert werden. Und die gesamte Forschung, die wir hier am Klinikum durchführen, ist durch Drittmittel, durch Förderung, wie zum Beispiel durch die José Carreras Leukämie Stiftung, ermöglicht.
Das große Ziel der Stiftung und seines Stifters José Carreras ist seit seiner eigenen Erkrankung und Heilung, Leukämie muss heilbar werden, immer und bei jedem. Ist dieses Ziel für Sie als Wissenschaftlerin absehbar erreichbar?
Also erstens ist das natürlich auch unser Ziel, aber noch sind wir nicht so weit. Ich glaube, wo es hingeht, ist, dass wir immer besser verstehen, dass eine Leukämie viele Subformen hat und jeder Patient auch wieder unterschiedlich ist, sodass wir versuchen, für die bestimmte Leukämie beim richtigen Patienten die geeignete Therapie einzusetzen. Und wir hoffen, dass das bei vielen Patienten zur Heilung führt und vielleicht bei manchen Patienten zu einer quasi chronischen Erkrankung, mit der man leben kann. Das wäre auch schon ein, sagen wir mal, Etappenziel, was wir anstreben.
Vielen Dank, Frau Professorin Subkleve, und viel Glück, denn auch das Glück gehört ja in der Forschung ein ums andere Mal dazu.
José Carreras Leukämie Stiftung, unsere Freunde.
Was wäre die Stiftung, wenn nicht jedes Jahr und teilweise seit vielen Jahren Künstler, Sportler und Moderatoren bereit wären, José Carreras zu unterstützen? Ich erinnere mich, das ist jetzt glaube ich meine 11. oder 12. Gala, die ich betreuen darf, ganz besonders an eine Begegnung und an ein Duett. Das war ein Duett zweier Weltstars, zweier Männer, die man getrost als, zumindest die man getrost zu den besten Tenören der Welt zählen kann, die dazu noch sehr eng befreundet sind, und das waren José Carreras und Jonas Kaufmann. Und auch Jonas Kaufmann hat eine kleine Botschaft.
Hallo liebe Zuhörer, hier ist Jonas Kaufmann. Als Botschafter engagiere ich mich für die José Carreras Leukämie Stiftung, weil Leukämie jeden treffen kann. Ich freue mich, José Carreras bei seiner wichtigen Mission zu unterstützen. Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem. Lassen Sie uns gemeinsam für eine gute Sache kämpfen. Retten Sie Leben. Seien Sie mit dabei. Spenden auch Sie.
Die José Carreras Leukämie Stiftung sagt Danke für unermüdliches Engagement.
Also, wenn ich sagen darf, worauf ich mich besonders freue, wenn ich an die Gala am 16. Dezember denke, dann ist es daran, dass ich José Carreras wieder in seiner Gala begrüßen darf und dass wir ihn alle begrüßen dürfen. Sie erinnern sich vielleicht, im vergangenen Jahr wegen Corona mussten wir ihn aus Barcelona zuschalten. Diesmal ist er wieder live dabei. Guten Tag, José Carreras.
Guten Tag. Ich freue mich auch sehr, hier bei Ihnen in München zu sein.
Es ist jetzt mehr als 30 Jahre her, dass Sie die Diagnose Leukämie bekommen haben. Damals war die Medizin und war die Forschung noch nicht so weit wie heute. Erinnern Sie sich, wie das für Sie war, und können Sie ein wenig erzählen, was in der Zwischenzeit bis heute, speziell auch in der Forschung, im Kampf gegen diese Krankheit passiert ist?
Jo sincerament coneixia molt poc de la malaltia, la que més o menys una persona normal pot conèixer, que és una...
José erzählt, dass er damals kaum etwas über diese Krankheit wusste, aber dass er sehr schnell verstand, dass es sehr, sehr schwer war, sie zu heilen und sie zu überleben.
Evidentment, els passos endavant que s'han fet des de llavors en el món de la recerca i de la ciència per intentar pal·liar...
Bis heute, so sagt er, sind wir viel weiter und haben große Fortschritte gemacht im Kampf gegen diese Blutkrankheit. Der endgültige Schritt ist noch nicht geschafft, aber, Zitat, er und seine Mitstreiter werden die Hoffnung niemals aufgeben.
van dir que hi havia alguna possibilitat, sobretot algun trasplantament de moll de l'os, que hi havia uns registres de donants que donaven aquesta possibilitat, etc. Però eren poques les possibilitats que jo tenia.
Ihm sagten seine Ärzte damals, dass seine Chancen sehr gering seien. Eine Knochenmarktransplantation war schon möglich, aber mit sehr, sehr geringen Chancen. Ihm haben auch der Zuspruch und die Unterstützung von Menschen aus der ganzen Welt geholfen, seine Krankheit schlussendlich zu besiegen. Wir stehen nun kurz vor der 27. José Carrera-Skala. Erinnert er sich an den Beginn und die ersten Jahre?
A l'any 1995, a principis del 1995, perquè jo havia fet una gala contra la leucèmia a Barcelona, vam pensar que podia ser una molt bona possibilitat repetir aquest tipus de gala aquí, en un país tan important a nivell de...
José erzählt von den Anfängen 1992 mit einer spanischen Benefizgala, die ihn schlussendlich 1995 dann auf die Idee brachte, so etwas auch im deutschen Fernsehen zu starten. Er sagte, wir wussten damals von der Großzügigkeit der deutschen Bevölkerung, vom hohen wissenschaftlichen Know-how in diesem Land.
Vam parlar amb tota una sèrie de persones del món de la televisió, del món de l'espectacle i del món de la comunicació.
So sprachen er und seine Freunde damals mit Menschen aus der Fernsehwelt, mit Künstlern, mit Kommunikationsexperten. Und es gelang tatsächlich, dass die ARD einen zweistündigen Sendeplatz zur Verfügung stellte. Damals dachte er vielleicht an eine oder ein paar Galas und nicht daran, dass es irgendwann 2021 die 27. geben würde.
L'agraïment que sentim pel públic alemany, el que ens ha donat, el que ha cregut en nosaltres, el que hem tingut la possibilitat de fer tantes i tantes coses a nivell científic, a nivell d'infraestructura, a nivell de recerca, que crec que, verdaderament, sense aquest recolzament extraordinari no s'hagués pogut aconseguir, i l'important és que
Das ist zu verdanken der Großzügigkeit des deutschen Publikums und dem Vertrauen in unsere Arbeit, so das Zitat von José. Ohne dieses Vertrauen geht es nicht und jedes Jahr ist eben diese Gala für uns alle der Höhepunkt eines Jahres. José Carreras wird bald 75 Jahre. Lieber José, haben Sie denn einen ganz besonderen Geburtstagswunsch?
El dia 5 de desembre compliré 3/4 segle. Déu-n'hi-do, no em puc queixar per tot el que la vida m'ha ofert, al contrari, he tingut molta sort a la vida, tant a nivell familiar, a nivell professional, evidentment, i també amb aquesta fundació, que és una part molt important en aquests moments de la meva vida. És un repte, però és també al mateix temps
José spricht von seinem Glück und davon, dass das Leben sehr gut zu ihm war, sowohl beruflich wie auch privat. Er spricht von seiner Familie und seiner Stiftung, die ein wichtiger Teil dieses Lebens geworden ist.
I haig de dir que amb totes aquestes satisfaccions extraordinàries que he tingut de la vida, la cosa que potser m'ha fet més feliç ha sigut doncs poder intentar almenys ajudar les persones que pateixen o que van la mateixa malaltia que jo vaig patir.
Ich zitiere: Eine Sache hat mich am meisten glücklich gemacht, dass ich versuchen konnte, Menschen, die an derselben Krankheit wie ich leiden, zu helfen. In der nächsten Folge unseres Podcastes Unermüdlich werden wir ausführlich berichten über die Gala am 16.12., über Spenden und Spender und die engagierten Kollegen, die José Carreras an diesem Tag unterstützen werden. Also, wir sehen uns am 16. Dezember 20.15 Uhr im MDR, wenn Mareile Höppner und Sven Lorich gemeinsam mit José Sie zur 27. José Carreras Gala begrüßen. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge, die kommt Mitte Januar und heißt natürlich wieder Unermüdlich. Mein Name ist Viktor Worms, aber das Schlusswort hat auch heute wieder unser Stifter José Carreras.
Leukämie muss halber werden, immer und bei jedem. Bitte spenden Sie und retten Sie Leben.
Die José Carreras Leukämie Stiftung freut sich über Ihre Spende. Die Kontonummer und andere Möglichkeiten zu spenden finden Sie auf unserer Website www.carreras-stiftung.de.